ARD.
Der SWR-Sport-Podcast Nur der FCK und der Gast, den wir heute haben, der sollte eigentlich schon im August kommen.
Ja, und dann hat ihm aber eine ganz schwere Verletzung dazwischen gefunkt. Jetzt war er endlich da, Simon Aster.
Und er hat uns unter anderem erzählt, was er sich als bayerischer Schwabe nach einem Sieg gönnt.
Und er hat verraten, wie groß sein Anteil am ersten Tor von Norman Bassett für den FCK war.
Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir hatten etwas Probleme mit unseren Mikrofonen. Das Ganze klingt also nicht so wie gewohnt. Trotzdem viel Spaß mit dem Podcast Nur der FCK mit Simon Aster.
Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK.
Und da sind wir wieder, der Podcast Nur der FCK, SWR Sport im Studio in Kaiserslautern, Sebastian Zobel, hallo.
Servus und hallo.
Mein Name ist Stefan Kerstold und den Gast, den wir heute begrüßen, der war eigentlich schon für den August eingeplant, aber Simon Aster, da kam irgendwas dazwischen. Zunächst mal herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Ja, erstmal hallo. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr. August, wie gesagt, Neuzugang solltest du natürlich schon kommen, aber drittes Spiel, Elversberg, Kreuzband. Wie geht's dir heute nach dieser doch sehr schweren Verletzung?
Ja, ganz gut eigentlich. Also klar, es war eine lange Zeit, hab's ja aber tatsächlich gut rumgekriegt und freue mich natürlich, dass ich wieder dabei bin jetzt.
Wenn man zu einem neuen Verein kommt und sich dann gleich am Anfang, in der Anfangsphase, relativ schwer verletzt, wie geht man als Spieler, wie gehst du da oder wie bist du damit umgegangen? Ich kann mir vorstellen, dass es ja nicht nur körperlich dann eine Beeinträchtigung ist, sondern dass auch der Kopf erstmal sagt, oh Mist, jetzt passiert mir das ausgerechnet am Anfang einer Saison.
Ja, ich glaube eher, dass es so ein bisschen das Thema war, man kommt in eine neue Mannschaft rein, man integriert sich gerade so, man kommt gut mit den Jungs klar und dann so ein bisschen rausgerissen zu werden, ist natürlich jetzt nicht von Vorteil, ne? Aber die Jungs waren trotzdem immer für mich da, haben immer gesagt, wenn ich irgendwas brauche, kann ich mich bei ihnen melden. Und war ja auch bei den Heimspielen dann nach der Verletzung, war ich ja auch immer dann da.
Die Behandlung die Reha, fand die hier statt oder in Augsburg, wo du herkommst?
Ich habe die ersten 2 Monate, glaube ich, habe ich in Augsburg die Reha gemacht und dann habe ich sie quasi hier weitergeführt.
Sebastian, ziemlich schwierig, wenn man so eine Verletzung hat, ne? Du sprichst aus Erfahrung.
Ja, absolut. Ich hatte auch schon mal einen Kreuzbandriss, habe ich hier auch schon ein paar Mal erzählt. Von daher kann ich da sehr mitfühlen. Wie ist es denn jetzt so vom Gefühl her? Also merkst du noch irgendwas oder bist du wieder zu 100% der Alte?
Also klar, so nach einer Verletzung muss man, glaube ich, erstmal wieder so richtig reinkommen. Das ist schon so ein bisschen ein Thema. Aber ich muss sagen, gerade im Moment fühle ich mich echt gut.
Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du ohne Krücken unterwegs sein konntest? Das geht ja heutzutage alles ein bisschen schneller mittlerweile und auch je nach Methodik.
Boah, gute Frage. Weil das weiß ich gar nicht mehr.
Weil das ist ja immer so die ätzendste Zeit, oder? Ne? So, wenn man quasi mit Krücken überall unterwegs sein muss.
Also was ich noch viel schlimmer fand, war mit der Schiene schlafen. Mhm. Das war so ein bisschen das Schlimmste eigentlich. Die Krücken waren okay, meiner Meinung nach noch. Ich glaube, das war auch nicht so lang.
Du bist jetzt wieder reingekommen, die ersten Minuten wieder auf der Wiese gestanden in der zweiten Liga. Wie war das für dich? Hat man da noch so gewisse Ängste, in jeden Zweikampf so reinzugehen wie früher oder ist das jetzt abgehakt?
Keine Angst. Also ich hatte ja links auch schon einen Kreuzbandriss. Da war es ein bisschen schwieriger, danach dann quasi ohne Angst in jeden Zweikampf reinzugehen. Aber dadurch, dass das quasi gehalten hat, habe ich mir dann bei der Verletzung gar keinen Kopf gemacht.
Es gab auch zu dem Thema, also nicht nur dazu, aber es gab natürlich wieder Fanfragen heute. Von daher auch wie immer viele, viele Grüße an die Betze-Fans, die uns Fragen geschickt haben. Und unter anderem Stefan, nicht unser Stefan, ein anderer Stefan, schreibt, lieber Simon, nachdem du jetzt 6 Monate Reha und Rekonvaleszenz überstanden hast, kannst du mit uns, bin selbst gerade in der Reha und habe mit Rückschlägen zu kämpfen, teilen, ob es bei dir auch Rückschläge gab und wie du damit mental umgegangen bist?
Gute Frage. Ich muss sagen, meine Reha ist tatsächlich ganz gut verlaufen zum Glück. Klar hat sich so die Zeit im Gym hat sich schon ewig gezogen. Ja, vor allem das Beintraining war halt immer ätzend. Ne? Man soll einfach von Tag zu Tag schauen. Es sind mal Tage dabei, da läuft es mal nicht so gut. Da ist man mal ein bisschen angefressen. Gehört auch dazu. Aber dann einfach am nächsten Tag dann wieder Vollgas geben.
Ich finde, das Traurigste ist, jeder weiß, dass der Muskelnaufbau, das ist ein Prozess, das dauert ein bisschen, aber nach so einer OP macht es zack und gefühlt 2, 3 Tage später guckt man sich sein Bein an und es ist irgendwie nur noch halb so breit. Ne? Also Abbau geht leider viel, viel schneller als Aufbau.
Das stimmt, ja. Wobei, wenn man dann richtig reinschuftet, dann geht es wieder bergauf.
Die Familie, du bist aus Augsburg, was hat die für eine Rolle gespielt bei so einer Verletzung? Man hat ja dann auch sehr viel Freizeit jetzt, unabhängig davon, dass man im Fitnessstudio oder in der Reha ist. Man hat ja doch relativ viel Freiraum.
Ja, ich glaube, für mich war es einfach sehr wichtig, die erste Zeit vor allem bei der Familie zu sein, da die Reha zu machen, weil die nochmal eine ganz andere Auswirkung auf einen haben. Die bauen einen auf, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Man kommt nach Hause, man kriegt Essen serviert von der Mama. Ist auch mal ganz schön, wenn man eine längere Zeit nicht daheim war. Und ja, ich glaube, das hat schon eine große Rolle gespielt.
Was ist das Soul Food, was dir dann hilft von der Mama oder Lieblingsessen?
Boah, da war alles Mögliche dabei. Deswegen, das war wirklich, man kann es wie Urlaub sagen. Also es war wirklich super.
Urlaub mit Anstrengung. Jetzt bist du wieder am Start, hast natürlich auch beobachtet, was die Jungs in deiner Abwesenheit so auf die Wiese gebracht haben. Wie schätzt du denn die aktuelle Lage ein? Jetzt gab es 2 Siege in Folge, endlich mal wieder ein Auswärtssieg in Münster. Wie schätzt du die aktuelle Lage ein?
Ja, ich glaube aktuell ganz gut. Wir haben 2 Spiele in Folge gewonnen. Wir haben jetzt ein Heimspiel. Heimspiele liegen uns normalerweise. Eigentlich gerade eine ganz gute Ausgangslage.
Es geht gegen Paderborn. Das ist eine von den Mannschaften, die über euch stehen. Also die Tabelle ist ja nach wie vor sehr eng. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. 46, 45, 44, 43, 42. Das sind die Punkte 1 bis 5. Schalke, Darmstadt, Elversberg, Paderborn, Hannover. Und auf 6 kommt ihr mit 37 Punkten. Das sind 7 Punkte auf Platz 3. Aber, und ich glaube, das ist ja auch mal ein Blick wert, es sind 14 Punkte auf 16. Das ist natürlich sehr beruhigend, was den Blick nach unten angeht. Deswegen hat, glaube ich, auch Thorsten Lieberknecht gesagt, unser Blick geht geradeaus, oder?
Ja, ja, ich glaube, dass jetzt aus der Mannschaft oder aus dem Trainerteam, aus dem Staff, dass da jetzt keiner nach unten blickt, glaube ich, das weiß jeder. Und die oben spielen ja auch alle noch gegeneinander. Also die klauen sich vielleicht auch noch die ganzen Punkte weg gegenseitig. Und deswegen bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich.
Aber im Prinzip, Stefan, kann man ja sagen, Saisonziel ist ja quasi erreicht. Ne? Es war Ziel besser als Platz 7. Platz 6 habt ihr jetzt.
Und daher, ja, absolut.
Aber nein, natürlich gebt ihr euch damit nicht zufrieden. Ich finde es sehr interessant, dass es quasi gar kein so richtiges Mittelfeld gibt, beziehungsweise dass ihr eigentlich mit der Hertha, wobei jetzt auch wieder 3 Punkte Vorsprung vor der Hertha habt, so ein bisschen ein Zwei-Mannschafts-Mittelfeld bildet. Das ist irgendwie, habe ich jetzt so auch noch nicht gehabt. Finde ich irgendwie spannend.
Ja, ist sehr spannend, diese Liga. Auch was unten den Abstiegskampf angeht, ist es ja total eng. Man kann ja jetzt, 11 Spiele sind es, noch überhaupt nichts vorhersagen, oder?
Ja, ich glaube, zweite Liga war, gefühlt konnte man nie irgendwas vorhersagen. Also das war wirklich die letzten Jahre immer sehr spannend. Ob oben, ob unten. Ich glaube, da gab es bis zum letzten Spieltag gab es da immer sehr strittige Sachen noch, wo man diskutieren konnte, wer steigt ab, wer geht hoch. Das macht, glaube ich, die Liga auch so interessant.
Strittig war auch beim letzten Spiel die gelbe Karte für euren Kapitän, für Marlon Ritter. Wir wollen nochmal hören, was er dazu gesagt hat.
Wenn ein Spieler von mir umgegrätscht wird, dann glaube ich schon, dass man als Kapitän dann auch mal hingehen darf zum Schiedsrichter. Und ich war ja noch nicht mal da und habe dann eine gelbe Karte bekommen. Und dann ist es für mich einfach unverständlich. Wenn es jetzt die zweite gewesen wäre, wäre es mir egal gewesen. Aber so ist es für mich einfach nicht nachvollziehbar.
Es war nämlich die 5. Marlon Ritter fehlt gegen seinen Ex-Club Paderborn. Das ist natürlich ein Verlust auch für das Mannschaftsgefüge, gerade nach den letzten Spielen.
Ja, absolut. Ihr kennt Marlon noch besser als ich. Der ist ja schon ein bisschen länger hier. Und ja, sehr schade, dass der Schiedsrichter da eben die 5. Gelbe geben muss. Also was heißt muss? Gegeben hat. Ob es muss, glaube ich, sei mal dahingestellt. Ne?
Ja, als Kapitän hat man ja eigentlich die das Recht, mit dem Schiedsrichter mal in die Diskussion zu gehen.
Ja, absolut.
Man weiß allerdings nicht, welche Worte genau gewählt worden sind. Aber
es ärgert ihn dann natürlich, weil er, glaube ich, so ein bisschen diesen, in Anführungszeichen, Fluch hat, dass er gegen seine Ex-Teams öfter mal nicht dabei ist oder Angst davor haben muss, nicht dabei zu sein. Von daher verstehe ich dann auch die Emotionen, die dann da hochkochen. Ja,
aber Paderborn 5-2 gegen Hertha, das war natürlich auch mal so ein Ausrufezeichen. Die sind gut drauf.
Ja gut, die haben jetzt daheim gespielt. Ne? Jetzt kommen sie erstmal zu uns auf den Betzenberg. Da sieht die Sache nochmal ganz anders aus.
Obwohl, ein bisschen besser als beim 1-0 gegen Fürth, sollte es dann spielerisch schon laufen, oder?
Boah, ganz ehrlich, wenn wir 1-0 gegen Paderborn genauso was, gewinnen, dann unterschreibe ich das hier und jetzt.
Ich wollte eigentlich sagen, Paderborn ist ein anderer Gegner als Fürth. Also jetzt mal rein subjektiv von der Qualität.
Ja,
oder?
Ja, und über das Fürth-Spiel, am Ende zählt das Ergebnis.
Genau, ist ja ein Ergebnis.
Ich jetzt mal sagen, weil so, also ansehnlich war es nicht. Sagen wir es einfach mal so.
Okay.
Aber ich wollte noch mal ganz kurz auf eine andere Sache zurück, weil ihr jetzt auch Marlon schon angesprochen hattet. Wie ist das mit der Kommunikation auf dem Platz? Läuft da viel automatisch über Automatismen oder mehr über Kommandos? Und wie ändert sich das vielleicht jetzt auch, wenn dann Marlon nicht dabei ist?
Also unter uns Spielern oder Trainerspieler oder
unter euch Spielern?
Unter uns Spielern. Ich glaube, jeder weiß, was einfach zu tun ist. Das gibt der Matchplan her. Und ja, wenn mal einer aus der Reihe tanzt, dann wird ihm mal gesagt, was er zu tun hat. Und dann macht er es auch wieder. Also das ist eigentlich relativ easy. Ab und zu hörst du die Jungs nicht. Da ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, wir kriegen das immer ganz gut hin eigentlich.
Also es muss auch ohne lautstarke Kommandos funktionieren sozusagen.
Ja, normalerweise weiß jeder. Wenn ich jetzt vorne drauf gehe, dann sichert mich einer hinten zum Beispiel.
Ich komme nochmal auf das Fürth-Spiel zurück. Da hat Norman Bassett den ein oder anderen mal liegen lassen, so wie man immer so schön salopp sagt. Jetzt hat er getroffen, erster Treffer für ihn beim Spiel in Münster. Wie wichtig war das auch für den Jungen, dass jetzt endlich mal ein Erfolgserlebnis da war?
Ich glaube, ganz wichtig. Das Lustige ist, normalerweise mache ich sowas nicht, aber ich bin vor dem Spiel, habe ich ihn mir kurz geschnappt, habe zu ihm gesagt, Norman, you will score today, for sure, believe in yourself. Und ja, und dann plötzlich trifft er. Also das war schon sehr merkwürdig, habe ich mich auch selber so ein bisschen gewundert, weil ich wollte ihm eigentlich gut zustimmen, dass er mit viel Selbstvertrauen in das Spiel reingeht. Vor allem nach dem Fürth-Spiel, weil ich glaube, als Stürmer ist es schon immer... Die wollen Tore schießen, ganz einfach. Wenn du dann ein paar Chancen liegen lässt, glaube ich, ein bisschen schwierig. Und jetzt hat er einen gemacht, einen vorgelegt. Besser kann es ja nicht gehen.
Es gab in den sozialen Medien nach dieser mangelhaften Chancenverwertung den ein oder anderen Spruch, der ja vielleicht nicht so ganz, nicht so ganz nett war. Und dazu hat sich interessanterweise nach der Partie in Münster auch euer Trainer Thorsten Lieberknecht geäußert.
Also mich hat es sehr für Norm Bassett gefreut, weil er letzte Woche im Heimspiel gegen Greuther Fürth zwei 1000-prozentige hat liegen lassen. Und was danach auf ihn eingeprasselt ist, eine unsägliche Kritik, die nichts mehr mit normaler Kritik zu tun hat, sondern das ist unter der Gürtellinie teilweise, was so ein junger Spieler dann, auch wenn sie in den sozialen Netzwerken heutzutage zu Hause sind, was sie dort alles über sich ergehen lassen müssen. Das hat nichts mehr mit einer normalen Gesellschaft zu tun, das ist die Verrohung der Gesellschaft.
Was sagst du zu dieser Aussage? Denn die sozialen Netzwerke, die verzeihen ja eigentlich nichts. Da kann sich jeder äußern, wie er will, meistens anonym, und da sind teilweise auch Dinge unter der Gürtellinie dabei. Wie gehst du persönlich denn damit um, wenn sowas passiert?
Ja, ich glaube, ein paar Leuten sollte man, glaube ich, Social Media verbieten.
Nicht nur unter 14, ne?
Ja, also da ist ja wirklich von, egal welches Alter ist da dabei. Und ich glaube, die Leute sollten sich auch mal ein bisschen so hinterfragen, ob sie selber damit klarkommen würden, wenn jetzt Leute über sie selber dann was Negatives oder unter der Gürtellinie schreiben würden. Und deswegen, ich bin da voll beim Trainer. Ich hatte auch selber solche Erfahrungen schon, wo wirklich dann auch Nachrichten kamen, wo es um Thema Todwünschen geht und so weiter und so fort, Richtung Familie. Und ich glaube, also man sollte schon irgendwo eine Grenze auch setzen. Ne?
Ja, gibt es denn da eine Lösung? Denn diese sozialen Medien, die existieren nun mal halt. Das ist ja das große Problem. Und man kann natürlich sagen, ich lese das nicht, aber man kriegt es ja trotzdem mit. Dann sagt es dir dein Mitspieler oder zeigt es dir Wie kann man sich da eine Lösung für die Zukunft vorstellen oder gibt es keine?
Ja, ich glaube, wir sollten schon mal das Thema auch ein bisschen angehen, ne? Also das ist jetzt kein Thema, wo man sagen kann, okay, da können wir nichts machen. Ich glaube, wir können bei allem können wir irgendwas machen oder da was dagegen tun. Und ja, finde ich nicht mal so verkehrt eigentlich, wenn man mal so ein Thema angeht.
Aber ich glaube, wenn der Simon jetzt die Lösung parat hätte, dann könnte er in die Politik gehen, ne? Weil das ist ja, glaube ich, auch was da sehr heftig diskutiert wird. Aber was ich auch an der Stelle gern sagen würde, ist, diese freie Meinungsäußerung, die ist ein hohes Gut. Darauf berufen wir uns ja auch immer, aber in so einem Fall wäre dann vielleicht so ein Social-Media-Führerschein doch nicht verkehrt, weil es ist Fluch und Segen zugleich, dass jeder einfach alles ins Internet, ich sag jetzt einfach mal, rotzen kann, ohne in den meisten Fällen irgendwelche Konsequenzen erwarten zu müssen. Also das ist schon schwierig, klar, ne? Man kann dann versuchen, das auszublenden oder es einfach nicht zu lesen oder man kann auch Kommentarfunktionen abstellen, aber das ist ja irgendwie, das ist das, was Thorsten Lieberknecht auch gesagt hat, das geht uns ja alle irgendwie an. Das ist diese Verrohung der Gesellschaft in allen Bereichen. Im Sport natürlich extrem, klar, da kochen die Emotionen immer extrem hoch. Was ich da auch ganz schlimm finde, da spielen auch Sportwetten ganz oft eine Rolle, weil dann Leute sauer sind auf Spieler, weil die ihnen irgendwie den Wettschein versaut haben.
diesen Aspekt, ja, stimmt.
Katastrophal. Absolut. Da kriegt zum Beispiel die beste deutsche Tennisspielerin, habe ich ja auch schon mal erwähnt, Eva Liss, die kriegt auch immer, wenn sie irgendwie verloren hat, deswegen Todesdrohungen und sonst was. Also da, ich weiß nicht, wie wir da als Gesellschaft hingekommen sind, ich weiß auch nicht, wie wir da wieder rauskommen, aber wir müssen da wieder rauskommen, weil das ist katastrophal.
Patentlösung gibt es nicht. Ne?
Nee.
Das ist das große Problem. Okay, dann wollen wir weitermachen mal mit dem Blick nach vorne. Denn wir haben noch eine Aussage von Marlon Ritter. Ich habe es eben mal erwähnt, die kurze Tabellensituation, 37 Punkte sind 7-3. Und wenn jetzt gegen Paderborn gewonnen werden sollte, alles konjunktiv, dann wird es ja plötzlich nochmal interessant. Es sind nur 11 Spiele, 33 Punkte sind zu vergeben. Irgendein Oberschlauer hat gesagt, wenn die 33 Punkte eingefahren werden, seid ihr aufgestiegen.
Marcel Kloß hat doch bei uns auch gesagt, wenn die 14 verbliebenen Spiele gewonnen werden, dann steigt er auch auf.
Und die zwei wurden ja gewonnen, schon die ersten. Das ist interessant. Also wir hören noch mal Marlon Ritter, was er zu dieser Gemengelage sagt.
Das geht bei uns immer ganz schnell. Vor 3 Wochen waren wir abgeschrieben und mussten gucken, dass wir nicht unten reinrutschen. Letzte Woche haben wir ein Heimspiel gewonnen, wo die Fans auch unzufrieden waren, wo wir auch wussten, dass wir nicht gut gespielt haben, aber wir haben ein Spiel gewonnen. Deswegen geht es bei uns immer schnell. Wenn du 2 Spiele gewinnst, dann tragen dich alle durch die Stadt. Wenn du 2 verlierst, dann kannst du nicht mehr das Haus verlassen, um das jetzt mal ein bisschen drastisch darzustellen. Wichtig ist, dass wir auf uns gucken. Wir haben nächste Woche wieder eine Chance, 3 Punkte zu holen. Und dann fahren wir nach Bochum und wenn wir dann so auftreten wie heute in der ersten Halbzeit, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch noch ein paar Siege einfahren werden diese Saison.
Kann man eigentlich nichts hinzufügen. Ne? Alles
hat er super gesagt.
Alles gesagt. Hast du das auch schon so erlebt? Gut, du warst jetzt lange raus, dass hier in Kaiserslautern die Situation doch ein bisschen anders ist als in anderen Städten, dass die Leute sehr intensiv sich mit dem FCK beschäftigen.
Das ist schön gesagt. Intensiv beschäftigen.
Ja, habe ich tatsächlich auch schon so mitbekommen. Also vor allem nach dem Darmstadt-Spiel.
Konntest du auch nicht vor die Tür gehen?
Ja, das mache ich so. Also ich gehe sowieso vor die Tür. Das ist kein Problem. Aber es war nach dem Darmstadt-Spiel, war gefühlt Abstiegskampf. Jetzt haben wir 2 Spiele gewonnen. Jetzt gefühlt wieder Aufstiegskampf. Also, ja, sehr viel gemischte Gefühle.
Wie viele Gedanken hast du dir vor deinem Wechsel zum FCK gemacht, auch über das Umfeld? Wir haben darüber ja auch mit Marcel Kloß gesprochen, dass es teilweise, und Thomas Heng hat es ja auch schon gesagt, dass es teilweise Vereine und Spieler gibt, die sagen, oh, Kaiserslautern könnte ein bisschen schwierig sein vom Umfeld her. War das irgendwie Thema, das Umfeld? Hast du dir da Gedanken gemacht oder kam die Anfrage und du hast direkt gewusst, FCK, das machen wir?
Also ich habe mir da keine Gedanken gemacht, weil ich glaube, mit so einem Verein, Wenn du oben mitspielst, hast du das schönste Leben, was es gibt. Wenn du, wie es ja auch schon der Fall war, schlechte Zeiten auch mal hast, wo du dann in der dritten Liga bist und um Abstieg spielst, glaube ich, dann weiß auch jeder, was hier los war. Und deswegen, also da habe ich mir wenig Gedanken drüber gemacht, weil man kann es nie voraussagen, wie eine Saison läuft. Und ja, mich hat es einfach gereizt, die Herausforderung hier.
Michel hat noch gefragt, wie kam denn der Kontakt zum FCK zustande?
Ja gut, heutzutage gibt's ja Berater, die übernehmen alles quasi, was teilweise auch ganz gut ist, weil dann kann man einfach befreit aufspielen, muss nicht die ganze Zeit rumtelefonieren und hier Verhandlungen auch noch selbst machen, was ganz gut ist, weil dann kann man einfach mit einem freien Kopf Fußball spielen.
War das für dich klar, nach den 5 Jahren Fürth, ich will mal was Neues oder wie ist das abgelaufen?
Klar nicht. Also ich glaube, im Fußball kann man ja eh nie sagen, wie es läuft. Da kann man nichts voraussagen. Und ja, ich war dann in dem Moment, war eine harte Saison mit Fürth damals oder letzte Saison. Und ja, ich habe mir dann einfach mal gedacht, okay, so ein Tapetenwechsel tut, glaube ich, auch mal ganz gut. Und dann habe ich mich natürlich gefreut, als die Anfrage von Lautern kam.
Du bist sehr früh in diesen Fußballbereich rein, in Augsburg, sehr früh auch Profi geworden, Bundesligaspieler. Der erste übrigens aus dem Jahrgang, aus der neuen Jahrtausendnummer, 2001 geboren. Und ich glaube, du warst dann damals der Jüngste mit 17, erstes Bundesligaspiel. Wie war das damals? Gab es für dich nur diesen einen Plan, auf jeden Fall Fußballer? Oder nebenher noch irgendwie gedacht, wenn das vielleicht nicht funktioniert, du hast ja auch alle U-Nationalmannschaften seit der U15 durchlaufen. Gab es nur Fußball oder gab es noch was anderes?
Boah, ich muss sagen, Fußball hat mich damals eigentlich gar nicht interessiert. Also,
oh.
Ja, ich habe einfach aus, ja, wie sagt man heutzutage, Jux und Tollerei, habe ich einfach gekickt. Und dass es dann so schnell ging, hat mich dann auch selber, glaube ich, so ein bisschen überrascht. Habe ich auch nicht damit gerechnet. Auch nach dem ersten Bundesligaspiel war ich eigentlich auch ohne Emotionen. Im Bus gehockt, sind wir wieder nach Hause. Und ja, also ich habe damit eigentlich gar nicht gerechnet, um ehrlich zu sein.
Also ich bin davon nicht ausgegangen. Satz, den finde ich überragend. Fußball hat mich eigentlich gar nicht interessiert.
Aber ich glaube, dass das gar nicht so schlecht ist in diesem Fußballzirkus, ne? Genau. Dass du dir gar nicht, also ich finde generell kommst du jetzt bei mir auch so rüber, als ob du dir bei vielen Sachen nicht so einen argen Stress machst, sondern dass du das relativ locker nimmst. Und ich glaube, das kann in diesem Business nicht schaden.
Ja, interessant, dass es dann trotzdem
nicht so anstecken lässt.
Sehr straight geklappt hat. Wir hatten ja auch schon das Beispiel, als Leon Robinson hier war, der relativ viele Umwege gegangen ist und dann aus der Verbandsliga über die Oberliga, zweite Mannschaft, dann den Sprung jetzt erst fast mit deinem Alter geschafft hat, Profi zu werden. Also da gibt es ja schon auch den ein oder anderen Unterschied. Ne?
Ja, das stimmt. Und deswegen, glaube ich, finde ich den Fußball auch so interessant, weil jeder hat, glaube ich, eine Story zu erzählen über seine eigene Karriere. Und das ist auch ganz cool, so mal andere Storys mitzubekommen.
Aber wenn Fußball dich, wenn das gar nicht so dein Hauptfokus war, was ist denn dann, also gibt es dann schon einen Plan B? Hattest du andere Interessen, wo du sagst, okay, in die Richtung hätte es auch gehen können oder kann es später irgendwann mal noch gehen?
Tatsächlich nicht wirklich. Ich hatte halt viel Training zu der Zeit und dann halt quasi noch den Schulabschluss musste ich auch noch machen. Ne? Da hat die Mutter auch drauf bestanden.
Sehr vernünftig.
Auch, aber ja, absolut, ja. Natürlich. Hat sie auch recht gehabt. Und Plan B würde ich nicht sagen. Ich bin dann auf die Voss. Ich glaube, gibt es das hier auch? Voss?
Volksoberschule oder was ist das?
Fachoberschule.
Fachoberschule.
Ja, genau. Da bin ich dann, oder habe ich es angefangen. Und dann ging es relativ schnell eigentlich. Dann war ich schon bei den Profis, dann war ich nie in der Schule, weil die Profis ja immer vormittags trainieren. Und dann habe ich das, glaube ich, dann nach einem halben Jahr, wo ich dann gemerkt habe, okay, es funktioniert nicht, ich muss jetzt mich für eins entscheiden, dann habe ich mich für den Fußball entschieden. Und ich glaube, dass es bis jetzt auch die richtige Wahl war.
Weil ich jetzt gerade eben gefragt habe, also es gibt noch keinen Plan für auch nach der Karriere, oder?
Nee, noch nicht.
Okay. Wie intensiv schaust du denn noch auf die beiden Ex-Clubs Augsburg und Fürth?
Ja, ich glaube, das war auch ein Teil meiner Karriere und deswegen schaue ich da auch schon noch drauf.
Der ewige FC Augsburg. Ne? Jeder sagt immer mal vor der Saison, oh ja, jetzt könnte es eng werden, aber irgendwie, jetzt ist Manuel Baum wieder da. Irgendwie scheinen sie es immer wieder zu schaffen, oder?
Ja, also viele schreiben sie die ganze Zeit ab, sagen, die steigen ab, die gehen runter. Und ja, jetzt sind sie, glaube ich, auch auf Platz 11, glaube ich, meine ich, gesehen zu haben.
Und also sind auf jeden Fall von der direkten Abstiegszone so ein paar Punkte weg.
Ja.
Wir haben noch einige Fragen mehr an dich. Und zwar ist das eine besondere Rubrik, die da heißt...
Das Betze-Freundebuch.
Das Betze-Freundebuch. Aber bevor wir dazu übergehen, kann ich noch kurz auflösen. Platz 10 sogar aktuell.
Platz 10?
Für den FC Augsburg.
Ist ja Wahnsinn.
Und wo wir beim Thema sind, niemals abschreiben. Auch das wollte ich noch sagen. Auch den FCK darf man natürlich niemals abschreiben.
Nein, Sebastian.
Meine lieben Freunde... Von daher, für diese Floskeln müsste ich jetzt in vielen anderen Formaten viel Geld bezahlen. Aber kommen wir doch lieber zurück zu unserem Betze-Freundebuch. Ein paar kurze Fragen und du darfst dich digital hier in unser Freundebuch eintragen. Und wir starten mit meinem Ritual nach einem Sieg.
Nach einem Sieg ein Ritual? Boah, da mache ich mir erstmal ein Bier auf, glaube ich.
Gut, als jemand, der aus Augsburg kommt, da ist wahrscheinlich Bier...
Ja, absolut. Ja, natürlich. In Bayern halt. Ne? Ja.
Der lustigste Moment, den ich je in der Kabine erlebt habe.
Boah, da waren zu viele dabei. Also ich glaube...
Einen lustigen Moment.
Einen lustigen. Boah, da war von Ausrutschen ohne Badeschlappen bis...
Oh, kann aber übel enden.
Ja, aber wenn sie dann nackt am Boden liegen, dann wird es schon lustig. Ne? Also, Alter, da war schon sehr viel dabei in meiner Karriere, ja.
Und wahrscheinlich auch vieles, was man leider nicht so einfach öffentlich machen kann und sollte vielleicht.
Zum Glück gibt es noch keine direkte Videoüberwachung in der Kabine.
Ja, außer halt bei den Topspielen. Ne,
die kommen ja nur sporadisch rein.
Ja gut, das ist ja auch relativ Alibi. Ne?
Nicht so wie bei den Amis. Aber wie würdest du es finden, wenn es so wie bei den Amerikanern wäre, wo das quasi gang und gäbe ist, dass da auch ständig Leute irgendwie so gerade aus der Dusche kommen und im Handtuch dann Interviews geben und so?
Boah, fände ich jetzt nicht so cool, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, so eine Fußballkabine, die soll schon leben, wie sie gerade im Moment auch lebt.
Schon auch heilig, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also ich stelle mir das auch immer so vor, ich meine, man muss ja mal ehrlich sein, ne? Das ist ja alles, dieses Fußballgeschäft ist ja mittlerweile alles relativ glatt geworden. Wenn ihr Interviews gebt, wenn ihr in der Öffentlichkeit seid, müsst ihr euch natürlich mit gewissen Dingen vielleicht auch mal zurückhalten und ich stelle mir dann immer so vor, ich will jetzt nicht sagen, die Kabine ist rechtsfreier Raum, aber da kann man halt auch mal einen rauslassen, ohne sich dabei irgendwie beobachtet zu fühlen oder so, ne? Oder auch mal auf den Tisch hauen und auch mal ein paar derbere Worte wählen, schätze ich mal.
Ja, also da ist ja alles dabei. Da kann man auch einfach mal Scheiße labern, ne?
Genau.
Auf gut Außer Deutsch. Die Mitspieler posten es sofort auf Insta, ne?
Das wäre schlecht.
Ja, gut, aber.
Dann gibt's.
Das ist selten, ne?
Dann gibt's viel Geld für die Mannschaftskasse, Stefan. Welches Detail am Spieltag in Kaiserslautern liebst du, das von außen kaum jemand sieht?
Gute Frage. Der Aufzug. Der Aufzug in die Kabine, den sieht ja keiner gefühlt, oder?
Ja, den sehen wenige, ja.
Wenige.
Ja. Von der Mixzone aus sieht man den so ein bisschen.
Weil ich glaube, die Stimmung, die sieht dann jeder halt, ne? Mhm. Die kann ich jetzt auch nicht nennen. Also ich finde schon der Aufzug, ja.
Da war doch auch, welche Mannschaft war das, die sogar auf Instagram einen Post dazu gemacht hat zum Aufzug beim Auswärtsspiel auf dem Betze? So nach dem Motto, einmalig in ganz Deutschland, du fährst hier mit dem Aufzug hoch. Ich weiß gar nicht, aber das war, glaube ich, sogar diese Saison.
Na gut, es gibt Rolltreppen teilweise, es gibt Aufzüge in Lautern. Das finde ich interessant.
Ja. Und schauen wir mal, wie hoch der Aufzug diese Saison noch geht. Wofür geht neben dem Fußball die meiste Zeit und das meiste Geld bei dir drauf?
Neben dem Fußball die meiste Zeit, das meiste Geld. Gute Frage. Ich bin sehr entspannter Typ eigentlich.
Das haben wir gemerkt auf jeden Fall, ja.
Ich verbringe sehr viel Zeit daheim. Essen, kochen,
sowas. Selber kochen?
Ja, unter anderem, ja. Oder Essen bestellen oder... Man geht sich was holen. Ich gehe sehr selten auch wirklich in ein Restaurant rein und hock mich rein.
Air to go?
Ja, eher to go. Mhm. Ja.
Weil du einfach lieber daheim bist oder auch weil...
Ja, weil ich daheim einfach rumlaufen kann, wie ich will. Mhm. Kann mich auf die Couch flacken. Tut immer ganz gut.
Aber wenn
so andere Freizeitbeschäftigungen, die vielleicht ein bisschen Geld kosten, hast du auch nicht? Sehr sparsam, oder?
Ja, ich glaube, jeder hat so ein bisschen Knacks im Kopf. Also das hat jeder.
Manche fahren schicke Autos mit 500 PS, manche brauchen das nicht. Also
ja, Auto bin ich auch relativ entspannt. Ich mag Uhren, um ehrlich zu sein. Uhren ist so ein Thema. Habe ich auch sehr viele, von wirklich günstig auch bis teuer. Und ja... Das ist so, glaube ich, mein Knacks.
Oh, da geht schon. Ja. Ein paar Euro gehen da drauf. Ja.
Zum Thema Kochen. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und du würdest denjenigen begeistern wollen, was würdest du kochen?
gute Frage. Also entweder ich würde eine Lasagne machen oder tatsächlich Schnitzel.
Oh. Ja. So klassisches Schnitzel oder Wiener Schnitzel oder?
Ein klassisches Schnitzel.
Ja. Stark. Wie sieht ein perfekter freier Tag bei dir aus?
Kochen.
auf jeden Fall ganz entspannt ausschlafen, dann erstmal ein Käffchen mit ins Bett nehmen, dann ein bisschen am Handy chillen, dann irgendwann mal aufraffen, dann vielleicht noch ein bisschen Haushalt machen, je nachdem. Ja, was essen, Fernseh schauen, ganz entspannt.
Ganz entspannt, das habe ich mir gedacht. Lass mich zum Schluss noch eine Fanfrage stellen, dass wir auch unseren Fanfragen gerecht werden, weil ich glaube, das ist schon auch was, worüber wir zumindest noch ganz kurz sprechen sollten, weil dieses Fußballbusiness ja doch auch ganz gerne einfach mal sehr brutal ist. Es muss ja immer irgendwie weitergehen, jetzt auch in deiner Phase, als du verletzt warst. Mario schreibt dazu oder fragt dazu, wie hart ist es, verletzt zu sein und dann zu sehen, wie der Ersatz richtig durchstartet?
Ja, also ich glaube, in der Phase habe ich es jedem gegönnt, dass wir gewonnen haben auch, weil ich glaube, es ist immer noch ein Teamsport. Das vergessen viele vielleicht. Und deswegen habe ich mich da extrem gefreut, dass auch Polo da gut durchgestartet ist, dass er auch eine ordentliche Saison gespielt hat, definitiv. Und ja, habe mich extrem gefreut dafür.
Man sieht ja, bist du zurück und kriegst ja auch wieder deine Einsatzzeit, ne? Auch vielleicht jetzt im Moment nicht von Anfang an, aber du stehst immerhin wieder regelmäßig auf dem Platz.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir uns da gegenseitig besser machen können, glaube ich, hilft es uns beiden. Und darauf kommt es, glaube ich, auch an.
Okay, Simon, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben einiges erfahren von einem sehr entspannten Typen, der froh ist, wieder auf der Wiese zu stehen. Wir hoffen, dass die Minuten mehr werden, dass es vielleicht gegen Paderborn zum nächsten Sieg reichen wird. Nimm die Grüße mit an die Spieler und noch ein Hinweis an alle. Am kommenden Montag wieder dein FCK, unser YouTube-Format. Da gibt es das Ganze nochmal im Bild, wie es denn gegen Paderborn gelaufen ist.
Genau, und wer immer noch nicht beim Newsletter dabei ist, schreibt mir jetzt ganz schnell eine E-Mail an sebastian.zobel@swr.de. Dann nehme ich euch mit in unseren Newsletter auf.
Simon Oster war das, der Abwehrspieler des FCK, zu Gast im Podcast Nur der FCK. Herzlichen Dank für den Besuch.
Danke euch.
Und das war
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast. Tor!